Hey Raff!
Hey Miki!
Hast du heute schon über Filme geredet?
Leider nein, aber das werde ich jetzt ändern.
Das sollten wir, denn es wird höchste Zeit.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von...
Lass uns über Filme reden.
So nämlich. Und ja, heute ein eher untypisches Genre für uns, nämlich wir werden uns heute über einen Rennfilm unterhalten, namentlich Le Mans 66 im Originaltitel Ford vs. Ferrari von 2019.
Also gar nicht so alt.
Gar nicht so alt, wobei, na, guck mal, auch schon fast 7 Jahre.
Und ich nehme es auf jeden Fall schon mal vorweg, das ist nicht meine Wahl. Also nee. Ich habe... grundsätzlich erstmal null Interesse an diesem Film angemeldet, aber bin natürlich offen, mich mit einem guten Film unterhalten zu lassen.
Ja, offen war auf jeden Fall Initial Reaction, wenn ich mich richtig erinnere, war, ja okay, dann wird das der erste Film sein, den ich scheiße finde, den wir hier besprechen. Deswegen fand ich es aber sehr cool, als ich dich hier beim Gucken mitfiebern hab sehen.
Ja.
Oh fuck, die Tür!
Ja, ja.
Zum Beispiel.
Also genau, ja, ja, stimmt. Also kann ich auf jeden Fall direkt sagen, so das Thema ist halt das, was mich erstmal abschreckt, ne? Aber natürlich habe ich ja gesagt, lasse ich mich dann auch gerne überzeugen, wenn der Film gut gemacht ist. Und das ist er in diesem Fall. Und deswegen muss ich sagen, im Nachhinein auf jeden Fall bin ich gut unterhalten. Und ich habe auch nicht gemerkt, dass der über 2,5 Stunden geht. Das ist ja auch ein gutes Zeichen, ne? Wenn man dann wirklich mitfiebert und die Atmosphäre funktioniert und die Figuren einen die ganze Zeit bei der Stange halten und man gar nicht die Länge mitkriegt.
Absolut. Also mir ging es auch so. Ich habe den auch mehr oder weniger zufällig gesehen. Ich kenne den auch noch nicht so lange und bin auch jetzt nicht so in diesem Rennding komplett drin. Also so meine Rennsportgeschichte ist im Grunde, dass ich früher noch, als Michael Schumacher fuhr, da habe ich mit meinem Vater sonntags, hat man so die Rennen geguckt, aber auch nicht jetzt immer, da war man jetzt nicht komplett so drauf fixiert, aber wenn es lief, hat man es geguckt und das ist es eigentlich, aber der Film hat mich dann doch irgendwie gecatcht. Ich kann dir gar nicht genau sagen, warum ich mir den halt angeguckt habe. Danach war ich auf jeden Fall erstmal so ein bisschen im Rennfilm-Modus und habe mir noch irgendwie Gran Turismo und Formel 1 angeguckt, also im Flieger und der war auf jeden Fall von dreien der Beste und ich fand halt einfach die Story halt interessant und hatte halt auch so von Ken Miles, der Protagonist des Films, oder einer der Protagonisten, gespielt von Christian Bale, ich fand die Story einfach super interessant und das hat mich da so irgendwie dann so reingezogen, dass ich mich dann auch so ein bisschen so mit der Geschichte von Le Mans beschäftigt habe und eben mit der Ken Miles Story. Ich weiß auch nicht, ich habe auch nichts erwartet von dem Film nämlich und dann, also ging es mir so wie dir, dass ich... Der war einfach gut. Also der zieht einen einfach mit und man merkt eben nicht, dass der 2,5 Stunden geht.
Genau.
Und ist und, sehr, sehr unterhaltend.
Und beruht ja auch auf wahren Begebenheiten und Figuren. Und ist alleine schon deswegen interessant, wenn das wirklich so passiert ist. Natürlich wird bei einer Filmadaption immer ein bisschen übertrieben. Da wird noch eine dramaturgische Ebene reingebracht. Aber grundsätzlich, wenn die Basis schon so ähnlich oder so passiert ist, dann ist das auf jeden Fall eine interessante Geschichte oder eine interessante Person gewesen.
Ja, definitely. Du hast es ja schon gesagt, so ein paar Freiheiten nimmt sich der Film, da kommen wir vielleicht im Laufe des Gesprächs halt drauf. Im Großen und Ganzen stimmt die ganze Geschichte aber.
Mhm.
Genau. Ich habe dann auch gesehen, dass der Film von James Mangold ist.
Ja.
Der ja auch, ich weiß gar nicht, der ist... Eigentlich, wenn man sich anguckt, was der für Filme gemacht hat, ist das ja wirklich ein großer in Hollywood.
Ja.
Ich finde aber trotzdem, das ist halt kein Name, der so, so ultra geläufig ist oder so nach meiner Wahrnehmung oft fällt, wenn man sagt, wer ist dein Lieblingsregisseur? Habe ich noch nie jemanden James Mangold sagen hören. Und ich wage mal die Prognose, das wird auch nicht passieren.
Ja.
Warum vielleicht? Ich meine, die Filme, also welche Filme er gemacht hat, damit man sich das so vielleicht so ein bisschen vorstellen kann. Das sind halt so in seiner Anfangszeit, ich glaube, der zweite Film von ihm war Durchgeknallt mit Winona Ryder und Angelina Jolie, der damals ziemlich große Wellen Ende der 90er geschlagen hat.
Den habe ich auch damals gesehen.
Der ist auch gut, glaube ich. Ich habe den nämlich, glaube ich, nicht gesehen. Ich bin mir ziemlich sicher, den nicht gesehen zu haben. Und da hat Angelina Jolie einen Oscar für bekommen? Oder
ich weiß nicht, wer von den beiden, aber die waren beide richtig, der war ein guter Film.
Genau, der war auch super gehypt damals. Dann hat der noch Todeszug nach Yuma gemacht. Das ist so ein Western, auch mit Christian Bale und Russell Crowe, der auch überraschend gut war. Also ich weiß, als ich ihn damals geguckt habe, damals wusste ich aber noch nicht, dass der von dem ist halt. Den hat er gemacht. Der hat zwei Wolverine-Filme gemacht, die gut waren. Ja. Also einmal so Der Weg des Kriegers ist so, ja, okay. Der Logan-Film wiederum, den fand ich extrem stark. Der war wirklich sehr, sehr gut. Und
ja, wenn das stimmt, was ich gelesen habe, auch Copland.
Ja, genau. Copland auch mega gut. Richtig, richtig gut. Ne? Also das ist ja einer, so wo Sylvester Stallone nochmal so ein ernsthaftes Schauspiel-Comeback gestartet hat.
Ja.
Der war auch mega und absolut empfehlenswert. Vielleicht auch so für Musikfilme ist der auch bekannt. Walk the Line zum Beispiel ist auch von dem.
Genau.
Der ist mega, ne? So dieses Johnny Cash-Biopic. Da hat ja irgendwie vor ein, zwei Jahren auch noch dieses Bob Dylan-Biopic gemacht, was ich allerdings nicht gesehen habe. Hast du das gesehen?
Nee, noch nicht.
Ich weiß nicht.
Zu der Zeit muss ich leider sagen, ich gucke mir sowas eigentlich gerne an, so Musik-Biopics über irgendwelche Figuren, aber es kam zu der Zeit einfach unheimlich viel. Ne? Da kam angefangen natürlich mit Bohemian Rhapsody, dann kam ganz schnell der Rocketman hinterher, dann kam die Geschichte von, wie heißt die noch, die Engländerin, die mit 27 gestorben ist.
Amy Winehouse.
Ja, genau. Den Film habe ich auch gesehen und den Bob Marley-Film habe ich mir angeguckt. All das in kurzer Zeit und da war ich auf Bob Dylan gerade nicht so scharf.
Ja, aber krass, sagst du dir ja sonst einfach alle anderen angeguckt, die da waren.
Verrückt.
Nur den nicht.
Ja.
Ja, ich bin gespannt, ich wette, der wird auch ganz gut sein, also weil, wenn man Walk the Line als Maßstab nimmt, das ist wirklich so einer, finde ich, der
gut.
besten
der richtig gut.
Musikerverfilmung.
Ja. Und natürlich Walk Hard.
Ja, absolut. Der auf der Eins.
Der auf der The Dewey Cox Story. Also falls jemand den nicht kennt, ist
mit,
auch
mit John
ein super
C. Reilly.
Musikfilm.
Ja, absolut, absolut.
Ganz weit oben.
Ja, und der Film jetzt hier, der Le Mans, der genau, den hat er halt schon so ein bisschen später. Ah, und noch eine Sache, die ich nicht unerwähnt lassen wollte. James Mangold halt auch den letzten Indiana Jones.
Ja.
Ich will nicht sagen verbrochen, weil ich den Film nicht gesehen habe und das deswegen nicht sagen kann.
Ja.
Ich habe da ein bisschen Angst davor, mich an den ranzuwagen, seit ich Indiana Jones 4 gesehen habe.
Ja,
was auch schon ein bisschen
muss aber nicht.
Ist.
Also, wenn ich so in einem Satz kurz abreiße, dann ist der fünfte auf jeden Fall viel besser als der vierte.
Mhm.
Das Problem an dem Film ist, dass da massivst mit CGI, Gesicht und so weiter gearbeitet wurde und das eine halbe Stunde ungefähr einnimmt, dass man dann so eine CGI-Figur quasi verfolgt, wie der verjüngt wurde, Harrison Ford. Und erst die zweite Hälfte dann die eigentliche Geschichte spielt. Und ja, der hatte seine Schwächen, aber der ist insgesamt ein unterhaltsamer Film. Der kommt natürlich niemals an die Originaltrilogie dran.
Mhm.
Aber ist ein ist okayer Abenteuerfilm.
Ja, okay. Werde ich mir auch auf jeden Fall irgendwann geben.
Ja.
Ja, zurück zu dem
Thema. Ja, genau, heute geht's
Thema.
Um Brummbrumm.
Zum ja, genau. Der Film war sehr erfolgreich und war auch sogar als bester Film bei den Oscars nominiert. Hat den allerdings nicht gewonnen, auch wegen starker, also wirklich starker Konkurrenz. Ich habe da mal geguckt, was da so für Filme nominiert waren. Und das waren so Sachen wie The Irishman, Jojo Rabbit, Parasite, Marriage Story 1917 und ein Film namens Little Women, glaube ich, von der Regisseurin, die später den Barbie-Film gemacht hat. Und Once Upon a Time in Hollywood war auch nominiert damals, den ich ja extrem feier. Gewonnen hat damals Parasite. Das war so die Zeit, als Parasite so gehypt wurde. Le Mans 66 hat allerdings trotzdem zwei Oscars abgegriffen. Und zwar als letzter Film für besten Ton und besten Tonschnitt. Die Kategorien wurden danach so zusammengeführt. Die unterscheiden sich im Prinzip dadurch, dass beim besten Ton, da ging es so um das finale Zusammensetzen aller Tonspuren, also wie laut sind die Dialoge im Vergleich zum Hintergrund und so weiter. während Sound-Editing bzw. Tonschnitt so ein Erstellen und Auswählen von Geräuschen war. Also da gab es auch ziemlich berühmte Gewinner halt in der Vergangenheit, sowas wie Star Wars, Matrix, Jurassic Park, ne, also so quasi so Geräuschemachermäßig. Ja. Und aber genau, ab dem Jahr danach war das
Sound halt Effects so, quasi. Genau. Ne?
Also, genau, hat halt aber den Namen. Also ich hatte, als ich das dann so gelesen habe, war ich so, okay, gut, was ist jetzt der Unterschied? Mhm. Wahrscheinlich haben sich das die Leute dann 2021 auch gedacht und gesagt, ja komm, machen wir zusammen. Mhm. Aber genau, aber so hat der Film die Ehre, als letzter
das zwei mitgenommen zu haben.
Genau, das als letzter mitgenommen haben und zwei Oscars halt bekommen zu haben.
Ja. Ist ja auch okay.
Ja.
Also bei der Konkurrenz auf jeden Fall auch nochmal gut. Krass, dass der das geschafft hat, muss ich sagen. Also.
Ja. Also,
wenn ich jetzt an 1917 denke, speziell, das ist ja auch mit der ganzen Soundkulisse.
Okay, ich weiß, das habe ich vielleicht missverständlich ausgedrückt. Ich weiß jetzt nicht, welche Filme mit nominiert waren bei den Soundsachen.
Ah, okay.
Für bester Film waren die in einer Kategorie.
Okay, sorry.
Ne? Dann habe ich das ist
vermischt.
Aber es ist trotzdem, finde ich, sehr namhaft. Auch sehr namhafte Regisseure, die dann da dabei sind. Da ist ja von
Scorsese,
Sam Mendes, Tarantino.
Auf jeden Fall.
Hier, Waititi sind ja alle irgendwie dabei gewesen. Also war ein krasses Jahr, finde ich. Also,
ja.
Und ich habe mich ein bisschen gewundert, ich hatte irgendwie in meinem Kopf, dass nur so 5 Sachen nominiert sind. Und das waren auf jeden Fall ein paar mehr.
Mhm.
Aber keine Ahnung, ich verfolge die Oscars nicht mehr so minutiös, dass mir das da irgendwie aufgefallen ist. Aber genau, auf jeden Fall starkes Jahr. Und ja, aber ich würde sagen, wir kommen vielleicht so ein bisschen zum...
Ja, vielleicht sollten wir die Story vom Film mal...
Genau, dazu wollte ich jetzt
kommen. Also ich kann heute nicht viel beitragen einfach.
Ja, ey, ich fühle mich auf jeden Fall, ich bin sehr tief in dieses Rabbit Hole eingestiegen.
Ja.
Und fühle mich auf jeden Fall so ein bisschen so wie vor einem Referat früher.
Ja, ich schreibe mir auch alles auf, was
ja, es wird knallhart bewertet.
Ich fühle mich heute eher so wie der Opa bei der Muppet Show, der oben vom Balkon zuguckt und blöde Kommentare reinschmeißt.
Ja, geil, das wird meine Rolle bei der nächsten Folge sein, wo du dann hier mehr weißt als ich. Genau, es geht halt um die Geschichte von Ken Miles und Carol Shelby, die beide am Ford GT40 halt gearbeitet haben in einem Rennstall und mit dem Motorsportgeschichte geschrieben haben. Das spricht vielleicht so ein bisschen zur Geschichte vorher. Also das spielt, der Film spielt 66 und es gab vorher so eine Vorgeschichte halt, wie, welche Bedeutung Rennen für die Automobilindustrie hatten. Also die Amerikaner sind irgendwie 1957 halt aus dem Rennsport erstmal zurückgetreten. Und haben dann aber gemerkt mit den Jahren so, ja, okay, das ist irgendwie voll der Imageverlust für uns und wir müssen da irgendwie rein, weil irgendwie die Leute denken dann, ja, ey, erfolgreiche Autos, erfolgreiche Rennautos, dann, das heißt, die Karren müssen auch, wenn ich mir die kaufe, müssen die geil sein und strahlt dann halt irgendwie was aus. Ne, so damals zu der Zeit war dann halt Ferrari so das große Ding. Ne, Enzo Ferrari gilt ja auch so mit als einer der größten Automobilhersteller und Visionäre
im Sport.
Im Sport und of all time halt, ne, so, ich meine, gibt ja wenig Autos, die sich so
ja klar, selbst kleine Kinder haben den Begriff Ferrari schon mit einem Auto im Gehirn.
Jeder, ne? Also das ist so das Ding, ne? Und die haben dann halt, Ford hat dann halt irgendwann beschlossen, so in den 60ern hat sich eh so ein bisschen viel geändert, so die Amis haben in der Bevölkerung große Stücke auch auf ihre Autos gehalten und die haben sich dann halt überlegt, ja okay, wir wollen in dieses Rennding wieder einsteigen, aber das wird super krass sein, da irgendwie Fuß zu fassen, da werden wir super viel investieren müssen und dann haben die sich dazu entschieden, okay, Ferrari mag zwar geil sein, aber die sind super verschuldet, wir übernehmen Ferrari. Und das war 63 und die sind dann halt auch schon hin zu Enzo Ferrari und haben halt dem ein Angebot unterbreitet. Das Ganze ist dann gescheitert allerdings daran, dass Ferrari wollte, dass der neue Stall dann Ferrari Ford heißt, während Ford auf Ford Ferrari bestand und er wäre nicht Leiter der Rennabteilung gewesen. Das wird im Film, wird das ja auch so ein bisschen gezeigt, diese Verhandlungen, allerdings ist das dann nicht so ganz akkurat, weil die sind zwar dann gescheitert, diese Verhandlungen, aber Fiat, die dann halt im Film halt quasi das Rennen machen, haben Ferrari erst ein bisschen später übernommen, also ein bisschen später meint 6 Jahre, erst 69 hat Fiat dann Ferrari übernommen.
Mhm.
Okay. Aber so für den dramaturgischen Effekt wurde das halt damals dann Also damals.
In dem Film, in auf dem jeden Film Fall.
Halt ja, so ja, gemacht, ne?
Da machen die halt ein größeres Gegenangebot.
Genau. Und halt aber auch, da wird auch erwähnt, dass er dann eben noch das Sagen hat in dem Rennstall.
Ja, genau.
Was Ford dem ja nicht, nicht zusichern wollte. Und als das dann so auf den letzten Metern dieser Deal geplatzt ist, hat sich Ford gesagt, okay, jetzt erst recht. Und man muss sich das so vorstellen, es gab zwei Größen halt in diesen beiden Automobilherstellern. Das war einmal Henry Ford II. Bei Ford und dann eben Enzo Ferrari halt auf Seiten von Ferrari. Und eben weil dieser Deal gescheitert war, war halt Henry Ford II. So super ambitioniert, da was zu reißen und denen zu zeigen, ja, ey, okay, jetzt, ihr seid hier am Dominieren, aber jetzt, ich will ja, hier die besten Leute.
Der amerikanische Geist.
Der amerikanische Geist, genau, so ein bisschen. Und es wird im Film ja auch so ein bisschen angedeutet, ne, dass dieser so ein bisschen so Kriegs Parallelen ziehen. Es war tatsächlich so, dass, dass im Zweiten Weltkrieg Ford Bomber gebaut hatte, die im Krieg eingesetzt wurden und die dann auch tatsächlich auf Ferrari-Produktionsstätten halt oder Fabriken halt darüber okay, ihre Bomben abgeworfen hatten oder so.
Ja, das gut, wird aber, im Film
jetzt ja, eher ausgespart, aber.
Genau, ja, ich würde auch sagen, dass eine Metallfabrikatur kannst du ja nicht vorwerfen, was die dann in Kriegszeiten zu bauen haben.
Ist, ne? Genau. Also ja, das sollte jetzt auch kein Vorwurf sein, das sage ich mit der genau, Nüchternheit des Historikers, beziehungsweise des Hobby-Historikers hier. Einfach, dass das so war.
Ja.
Ne? Hat dann dafür jetzt nicht unbedingt so eine Rolle gespielt, aber ich fand es irgendwie trotzdem interessant, dass das halt schon auch irgendwie so weit zurückgeht. Jedenfalls zurück zur Automobil- und Renngeschichte.
Ich bin ganz ruhig, ich zünde mir meine Historikerpfeife an.
Sehr gut. Ja, unterbrich, wenn es zu unverständlich wird. Ich hole jetzt hier weit aus, alles aber ich finde, das muss gut, man so vielleicht zur Einordnung so ein bisschen wissen. Und dann haben die halt wirklich angefangen, da an diesem Ford GT40 zu forschen. Im Film ist das dann natürlich alles in USA. Im Original war das, haben die den in England entwickelt, in einem Ort namens Slow oder Sloke. Aber hier im Film ist das dann natürlich halt so, dass das in den USA gemacht wird. Und der Rennstallleiter, dieser Carroll Shelby, der war selber auch Rennfahrer, hat selber auch 59 Le Mans gewonnen. Vielleicht zu Le Mans noch kurz, das ist so das älteste 24-Stunden-Rennen der Welt, das gibt es seit 1923 und war halt so ein Prestige-Ding einfach. Und man wusste halt auch so, also das hat dann auch irgendwie, da gab es irgendwie auch so dieses Sprichwort so, win at Sunday, sell at Monday, also sprich, ne, mhm, wenn die Autos erfolgreich sind, dann steigern sich die Absatzzahlen, so, das war halt so ein Ding.
Ja, klar.
Aber natürlich die Leute, die dann da halt mitgearbeitet haben, waren dann natürlich halt auch so die super Cracks irgendwie, die mhm, das halt so als Leidenschaft gemacht haben. Ne? Und eben Carroll Shelby kannte halt Ken Miles und hat den da dazugeholt. Und der ist ein schwieriger Charakter, wie der Film halt auch so ein bisschen zeigt. Was wohl durchaus auch stimmt. Aber so dramatisch wie im Film ist das dann halt natürlich nicht gewesen. Ne? Also da wurden weder irgendwelche Schraubstöcke nach Leuten geworfen oder sich geprügelt oder so, wie es halt teilweise im Film passiert. Aber ja, hat stattgefunden auf jeden Fall, dass die halt sich auch da mal gestritten haben, aber halt im Rahmen. Und die haben es dann tatsächlich geschafft, nach so ein paar Unwägbarkeiten wirklich ein erfolgreiches Auto an den Start zu bringen, das dann halt auch 66 halt gewonnen hat. Und um dieses Rennen geht es halt hauptsächlich eben im Le Mans 66, wie man sich vorstellen kann. Und der Film beleuchtet dann aber eher so die Geschichte und die Freundschaft von Shelby und von,
Ken von Miles. Mhm. Ja. Ich finde die auf jeden Fall auch gut besetzt. Beziehungsweise gut gespielt. Wenn ich jetzt im Schluss des Films, um da nur vorwegzugreifen, in den Credits wird dann einfach noch mal ganz kurz ein Bild von den beiden gezeigt, wie die sich quasi gegenüberstehen und dass man auch einfach noch mal einen Bezug dazu hat. Da würde ich sagen, die sind jetzt nicht ganz nah an den Vorlagen vom Aussehen, aber also Matt Damon als Shelby Matt Damon. Genau. Christian Bale als der Ken Miles, die spielen auf jeden Fall wirklich alles wieder in Grund und Boden.
Ja. Das ist, ich finde auch, die beiden, die haben, glaube ich, sonst keinen anderen Film zusammen, zumindest wüsste ich es jetzt nicht. Aber ich finde auch, die harmonieren super gut. Und Christian Bale ist da halt auch wieder so, also ultra krass, ne? Der ist da ja auch wirklich so sehr drahtig.
Ja.
Was halt für Rennfahrer halt wohl recht typisch ist, weil die halt alleine, ne, damit möglichst Gewicht einsparen, sind die natürlich selber auch relativ dünn. Und der hat jetzt, ich weiß jetzt nicht genau in welcher Zeitspanne, aber der hat vorher hat er den Film Weiß gedreht, wo der Dick Cheney gespielt hat. Und der hat dann bis Drehstart hat er 70 Kilo abnehmen müssen. Und Matt Damon hat Christian Bale dann wohl irgendwann so gefragt, ja ey, wie willst du das halt machen? Und der hat dann einfach nur gesagt, ja ey, ich werde einfach gar nichts essen. Und so hat er dann halt wieder sein Ding gemacht. Und das macht Christian Bale ja verdammt häufig, ne?
Ja, das ist krass, ne? Mhm. Also, wenn man so über die Historie der seine Filme durchguckt, auch manchmal von einem zum nächsten so einen krassen Sprung zu machen, da denke ich ganz stark an so einen Film, wo der so richtig voller Muskeln aufgebaut ist, ob es jetzt aus der Batman-Zeit und dann kurz danach The Mechanic, wo der so richtig runtergehungert war und aussieht wie jemand, der jeden Moment zusammenbricht vor Schwäche. Also wirklich krass, wie der das immer levelt.
Ja, und vor allem auch in wirklich kurzer Zeit. Ja. Ne? Und ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher, aber ich meine genau, dass The Mechanist heißt der, glaube ich. Oder Mechanic? Ich weiß gerade gar nicht. Aber der war auch so zu dieser, um diese Batman-Trilogie, also diese Christopher Nolan-Batman-Trilogie. Mhm. Und das ist halt, das sieht ein bisschen so aus wie zwei Menschen.
Ja,
und wenn du dir mal Bilder anguckst von dem, wie der halt Dick Cheney gespielt hat, jetzt vor Le Mans. Junge, den erkennst du erstmal nicht. Also ich habe mir den so Bilder angeguckt, so Moment mal, spielt der den? Und dann so, ja, also ganz anders, also richtig krass.
Ja, der ist krass.
Und überleg mal, 70 Kilo, das ist verdammt viel. Das ist
viel.
Und der war auch für die Vorbereitung bei einem Film, hat er an so einer Rennschule so ein bisschen geübt, eine Woche.
Mhm.
Und da hat er halt auch einen Freund von Ken Miles kennengelernt, der dem auch so ein bisschen erzählen konnte, wie der so war, was so seine Eigenarten waren.
Ja, gibt's ja schon mal, wenn so aus wahren Begebenheiten dann noch Personen aus dem Umfeld sind, dass man die dann bei dem Filmset als historische Begleiter irgendwie oder kreative Berater oder sowas mit dazu hat.
Genau, das war in dem jetzt hier in dem vorliegenden Beispiel auch so der Fall. Der Sohn von Ken Miles war dabei.
Ja,
der hat dann so ein bisschen geholfen, damit auch so die Mutter halt auch irgendwie realistisch dargestellt wird. Genau, also wie du sagst, ne, sowas kommt halt
vor. Das ist auch ein schöner Aspekt, wenn der Sohn das mitbegleitet hat.
Ja, ey, ich muss ja sagen, die Geschichte ist ja so ein bisschen tragisch halt leider.
Mhm.
Und der Sohn hat trotzdem auch seine Karriere gemacht. Ne? Der ist auch dem Motorsport verbunden geblieben und hat aber eher so in der technischen Schiene halt gearbeitet und war jetzt nicht selber Rennfahrer, aber ist so da in der Welt halt auch geblieben.
Ja, manchmal steigen sie nicht mehr aus.
Manchmal steigen sie nicht mehr aus. Ja, das hat mich ja auch so, also ich muss ja sagen, der Film hatte mich paar Mal so, wo ich dachte, okay, jetzt passiert was, jetzt passiert was, jetzt passiert was. Und in dem Moment, wo ich so dachte, okay, der Film ist vorbei, jetzt passiert nichts mehr.
Ja.
Da kommt's, ne?
Krass, ja.
Und also das ist halt auch auf, selbstverständlich auf wahren Begebenheiten, ne? Also das war dann auch nicht lange nach diesem Rennen vom, da reden wir gleich vielleicht noch drüber, über das Ende von dem Rennen, weil das gilt bis heute so als eines der kontroversesten Enden der
Geschichte,
der Rennsportgeschichte.
Ja.
Das war 2 Monate nach diesem Le Mans 66, ne? Also das war so im Juni, Mitte Juni irgendwie.
Mhm.
Im August war das so auf einer Teststrecke, da haben die halt am nächsten Auto gearbeitet und irgendwie wohl nach 10 Stunden Fahrt ist, man weiß es bis heute nicht, was genau passiert ist. Das Auto ist einfach irgendwie auseinandergefallen und er ist dann da halt verbrannt einfach eben bei dieser Testfahrt halt. Und man weiß bis heute aber nicht so genau, was da passiert ist.
Schrecklich.
Ja. Ja, und der Sohn war ja auch dabei, Carol Shelby war dabei.
Ja.
Und die haben das halt auch alle mit angesehen müssen.
Mhm. Ja, ich finde auf jeden Fall, die Figuren sind stark geschrieben. Hatte ich auch während des Films schon das Bedürfnis zu sagen, weil ich fand auch den Boss von Ford, den fand ich auch, der hat starke Aussagen getätigt. Und man hat gemerkt, der lässt sich nicht alles von seinen Managern und Ministern sagen, sondern der hat auch noch was mitzureden. Und ja, Christian Bale als Vater, als Ehemann und als Sportler, der angetrieben ist, dass er das machen muss von seinem Inneren und ist aber auf jeden Fall auch super als Figur dargestellt. Also
ja,
fand ich richtig mit, konnte man mitgehen auf jeden Fall.
Ja, definitely. Ich finde auch diese Henry Ford, der zweite Figur, Spitzname The Deuce übrigens gewesen damals, der hat ja nicht so viel Screentime, aber genau wie du sagst, ne, wenn, dann ist der halt da sehr präsent und macht da auch so Sachen. Was ich in dem Film halt wiederum nie verstanden habe, ist, warum der dann so bei aller seiner Klarsicht, die der hat, warum der diesen verdammten
Vice President
Leo Beebe, den Vice President, halt so viel Macht gibt immer, ja. Weil der ja im Prinzip das Team sabotiert, wo er nur kann.
Ja.
Im Grunde nicht das Team, sondern halt speziell
Ken Miles. Das ist aber auch irgendwie eine dramaturgisch reingeschrieben.
Genau das, ich wollte es gerade sagen.
Das kann nicht so sein, dass einer so dagegen arbeitet in dieser Position. Also das ist dramaturgisch damit reingebracht, damit es ein bisschen...
Damit es einen Antagonisten gibt einfach in dem Film. Ja. Als der Film rauskam, hat Ford auch direkt gesagt, ja, nee, so war das nicht. Und Freunde von Leo Beebe haben sich dann halt auch gemeldet und gesagt, ja, ey, der war tough und ja, musst du auch in der Branche sein, aber der war halt kein Arschloch.
Ja.
Und dazu kommt man dann halt vielleicht, es gab halt nämlich, also was dann halt so diese Hauptkontroverse war, es gab damals so einen ganz berüchtigten Fotofinish. Ken Miles ist halt super mit viel Vorsprung halt gefahren. Der große Konkurrent Ferrari ist mit allen Autos ausgeschieden und auf Platz 2 und 3 waren dann halt auch noch andere Fords. Mhm. Und dann kam halt irgendwie so die Ansage, ja ey, wir wollen hier so ein Fotofinish halt haben, dass alle drei halt quasi fast gleichzeitig über die Ziellinie haben, ne, damit wir irgendwie ein schönes Foto dafür haben. Und das ist zwar passiert, aber offiziell weiß man nicht, wer der Urheber dessen war. Es war aber wohl nicht der Beebe.
Okay. Ja, also dieses... Jetzt können wir nicht um den heißen Brei tanzen, ne? Also in diesem Fotofinish, wo er quasi mit seinem weiten Vorsprung aufgibt, um das gewünschte Foto mit den anderen Teamkollegen machen zu können, wird gleichzeitig dadurch ja irgendwie ausgewertet, wer zuerst über die Linie gefahren ist, und dann wurde wohl Ken Miles unbewusst.
Ja, allen, dem ganzen Team.
Und aber aus irgendeiner Richtung kam ja diese Anweisung. Und da war aber dann schon kalkuliert, dass dadurch McLaren gewinnt.
Der allerdings auch in einem Ford ist. Also der Fahrer hieß McLaren, der hat später auch diesen Rennstall gegründet, den man kennt. McLaren,
genau, aber der ist mit Ford groß geworden dann.
Genau. Ja. Na, also das war so sein Ding.
Und dann wurde quasi Ken Miles, also dieser Hauptfigur des Films, dadurch der Sieg abgesprochen.
Genau, obwohl er als
Erster über die Linie ging. weit im Vorsprung war.
Und plus er hat dann ja wirklich abgebremst. Ne? Ja. Ich glaube, im Film wird gesagt, irgendwie 4 Runden Vorsprung oder sowas hätte der gehabt. Und man muss sich das vorstellen, eine Runde in Le Mans geht etwa 13,5 Kilometer. Also zumindest ab dann, schlag mich tot, ich glaube ab den 50ern, am Anfang war es noch ein bisschen länger. Da waren es 17 Kilometer. Aber das ist so eine komische Regelung gewesen, die es damals gab, die mittlerweile, die zwar nicht geändert wurde, aber die obsolet ist. Das sieht man ja auch in dem Film. Die Fahrer, das kennt man gar nicht mehr, die laufen, also bevor das Rennen startet, dann sind die Autos halt auf irgendwie so in einer Reihenfolge und die Fahrer stehen außerhalb des Autos und beim Startschuss laufen die los erst ins Auto und fahren dann los.
Ja.
Und dadurch wurde dann halt so gemessen, wer quasi die größere Distanz halt hat. Und der McLaren ist halt irgendwie, also der McLaren sage ich schon, also der Fahrer McLaren ist halt ein bisschen weiter hinten gestartet. Und deswegen hatte der irgendwie halt in der Total Distance etwas mehr. Und das war das, was dann halt eben den Ausschlag gab, dass er gewinnt. Was irgendwie so sehr schräg ist.
Ja, ja.
Diesen Start gab es 69 das letzte Mal. Es gab da auch schon damals viel Kritik, weil das auch bedeutete, dass die Fahrer halt losfuhren und sich erst dann angeschnallt haben.
Ja.
Und diese ganzen Sicherungssachen, die in den Autos sind, ne, weil halt Zeit sparen.
Das kann ja nicht sein.
Und da gab es halt einen Fahrer, genau, Ix hieß er, oder X, also das war komische Schreibweise, I-C-K-X, habe ich noch nie gesehen. Mhm. Auf jeden Fall, der da so aus Protest 69 bei Le Mans, ist der dann halt ganz entspannt hingeschlendert da zu seinem Auto, während alle gelaufen sind, und hat das Rennen am Ende trotzdem gewonnen. Und ab dann gab es halt irgendwann eben so ein Start, wo die Autos halt fahren.
Hat er schon Dominanz gezeigt.
Da hat er einen rausgehauen. Also da hat er den absoluten Alpha-Chat raushängen lassen. Aber das wurde dann geändert und dann gibt es jetzt halt eben so einen Start, wo alle halt fahren. Es gibt so eine Aufwärmrunde und dann fängt der Start halt an, sodass die da halt nicht mehr hinlaufen müssen, eben dass die halt auch angeschnallt sind und solche Sachen. Es haben sich generell super viele Sachen halt geändert halt im Laufe der Zeit.
Mhm. Ich habe mich eben schon gefragt, ob das heute noch so ist, dass die ins Auto rennen müssen.
Aber das
ist, das weiß ich ja nicht.
Genau, ja, ich wusste es jetzt auch nicht, aber das machen die nicht mehr. Das sind eben so diese Aufwärmrunde, und jetzt habe ich den Namen davon nicht parat, wie diese Startart heißt, aber das war so ein flüssiger Start. Es haben sich sowieso super viele Dinge geändert. So, ich fand es sehr witzig, die ersten 30 Jahre, also von den 20ern bis in die 50er, haben die Fahrer auch Alkohol getrunken. Während der Fahrt ist irgendwie ein Cognac oder ein Bier oder ein Sekt.
Na klar.
Um wach zu bleiben und irgendwie für die Nerven halt, ne? War so die Begründung.
Klosterfrau Melissengeist.
Ja, ey. Hammer. Und war eh alles ein bisschen lockerer, wenn die so die Farben hatten, ne? Die Pausen hatten. So ein Fahrer fährt ja nicht die 24 Stunden durch. Sind die dann auch mal, wenn Boxenstopp war, sind die auch mal nach Le Mans in den Ort gegangen, ins Restaurant und haben da gegessen, gechillt. So. Das gibt's natürlich auch alles nicht mehr. Auch so Sachen, wie, wo man sich auch fragt, okay, was haben sich die Leute damals eigentlich gedacht? Die haben die Betankung der Autos in den Boxenstopp, die haben einfach das so rübergekippt, dass das, also ne, damit es schneller geht, bevor der Schlauch drin war, haben die schon das Benzin rausgehauen. Das sieht man auch in dem Film ganz Scheiße. Am Anfang, wo man da den Sieg von Carroll Shelby, also der Teamchef, der hat 59 Le Mans gewonnen, und da sieht man halt, wie die das reinhauen, und dann fängt er ja Feuer.
Ach so, ja, ja.
Ne? Also solche Späße gab es halt einfach, die es jetzt verständlicherweise nicht mehr gibt. So. Generell mit den Sicherheitsvorschriften hat sich super viel getan, auch weil halt auch viele Unfälle einfach passiert sind. Ne? Also so bei einem Unfall sind 1955 83 Leute gestorben. Da ist halt ein Mercedes irgendwie in die Menge reingeknallt und da sind 83 Leute gestorben von den Zuschauern und irgendwie hunderte Verletzte steht in den Fällen. Das ist, ne? Also stell mal vor, du gehst halt zu so einem Rennen, ne, so hahihaha, und dann bist du tot.
Heutzutage wäre es so, dass im nächsten Jahr dieses Rennen nicht mehr gibt.
Ja.
Aus Sicherheitsgründen.
Ja, also es hat sich auf jeden Fall
viel... Es gab ja bei uns auch schon Veranstaltungen, die irgendwie jedes Jahr stattgefunden haben und dann aufgrund von Sicherheitsbestimmungen irgendwann abgeschafft wurden.
Also da fällt mir gerade nur ein, in Deutschland auf jeden Fall so diese Luftflugschau, ne, nach Rammstein.
Wo die Love Flieger Parade. Was bitte? Früher Love Parade zum Beispiel.
Stimmt, Love Parade. Gab's
einmal im Jahr.
Stimmt.
Und das ist auch aus solchen Gründen, weil ja auch damals Leute umgekommen sind.
Ja, 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 das war ja damals auch
richtig. Es war einfach krass. Durch, weg.
Wann war das? 2009 oder 10?
Boah, das weiß ich nicht. Anfang 2000er.
Ich glaube, Ende der Nullerjahre
war das. Keine Ahnung. Ist ja nicht meine Musik, aber durch dieses Unglück,
stimmt,
was da passiert ist, hat das nie mehr stattgefunden.
Ja. Fällt auch nur noch, bei der Formel 1 gab es das halt auch mal. Da ist auch irgendwie, glaube ich, ein Reifen auf einen Zuschauer draufgeflogen. Da ist auch ein Zuschauer gestorben. Hm. Das war dann so diese Pressekonferenz, wo der Schumacher dann, der hat da, glaube ich, mit Senna gleichgezogen, mit der Anzahl der Siege. Ich bin mir da aber nicht sicher, mit irgendwem. Und das ist so diese berühmte Pressekonferenz gewesen, wo der dann auch geweint hat.
Mhm.
Und wo es dann so hieß, dass dann ihn die Italiener auch wirklich ins Herz geschlossen hätten, weil er dann so dieser kalte, perfektionistische Deutsche war, und da hat er mal so Emotionen gezeigt.
Okay.
Aber ich weiß aber nicht mehr, bei welchem Rennen das war. Ich glaube aber, das wurde nicht eingestellt. Aber klar, es gibt Beispiele dafür.
Also ich kann das, weiß ich alles nicht, wer wo geweint hat. Ich weiß nur, ich könnte weinen, wenn Ralf Schumacher mich schon wieder fragt, wie viel mein Auto wert ist.
Deins gar nichts. Ja.
Der musste sein.
Der musste sein.
Ja.
Ja, Fotofinish. Auf jeden Fall, das hat dann Ken Miles eben so den Sieg gekostet. Und
was in dem Film aber auf jeden Fall klar schön transportiert wird, ist irgendwie die Freundschaft zwischen den beiden. Ne? Also Shelby und Miles verbindet auf jeden Fall auch eine persönliche Freundschaft. Und auch wenn die sich lange nicht gesehen haben, manchmal kreuzt er einfach bei dem auf und steht mit dem Auto und wartet auf den. Und dann ist wieder alles gut, oder man haut sich auch mal aufs Maul.
Ja.
Ist so.
Weil, genau, ist halt wohl in echt nicht passiert. Das ist auch wieder so eine Freiheit vom Film, aber ich finde die Szene auch super geil.
Mhm.
Weil da hat sich ja wirklich so ein bisschen was angestaut zwischen den beiden. Einfach weil, ich meine, man muss dazu sagen, ne, der Carroll Shelby konnte dafür nix. Der wusste, wie gut
zumindest der Ken nach meistens, dieser Darstellung, ne?
Zumindest nach dieser Darstellung. In dieser Darstellung ist im Filmuniversum ist auf jeden Fall der Bibi da, der Böse.
Ja.
Aber der verhält sich ja immer korrekt zu dem, aber trotzdem muss er das so ausbaden und kriegt da halt auch einmal.
Also der Miles wird mehrfach übergangen und um seinen Gewinn gebracht, auch um seine Bezahlung, um alles irgendwie. Und wird dann abgesägt aus Entscheidungsgründen von der oberen Hierarchieebene. Und der Shelby ist dann immer der Dumme, der ihm das sagen muss. Und das tut der Freundschaft halt auch immer so einen kleinen Knick.
Ja. Man muss dazu auch sagen, der Ken Miles ist hier in dem Film auch nicht so ganz einfach, ne? Der tritt dem Bibi da natürlich auch direkt das erste Mal, als sie sich sehen, halt auf den Schlips, so, ne? Aber auch zu Recht in dem Film, muss man sagen. Also, ne, in dem Film, es macht Spaß. Das ist
eine Frechheit, was der da für einen Mustang hinstellt.
Ja. Es macht in dem Film auf jeden Fall richtig Spaß, Leo Bibi zu hassen.
Ja.
Das ist so einer, weil man sich da so.
Ja, ja.
Abfuckt die ganze Zeit.
Der ist auch ganz wie eine Karikatur von dem schmierigen Geschäftsmann, der immer so, also genauso wird der, ich weiß nicht, welcher Schauspieler sich dann so eine Rolle gerne spielt.
Wobei ich kann mir vorstellen, dass das Spaß macht.
Dass der sich nicht noch zwischendurch so die Hände gerieben hat. So.
Ja!
Das wäre es noch
dem
gewesen.
Zeige
das wäre es noch so cartoonischer Overkill.
Ja, ey. Aber das ist er im Grunde, ne? Der ist echt schon so ein cartoonischer Bösewicht.
Ja.
Irgendwie, der sich so immer so überlegt, wie er da so den Helden schikanieren kann. Ja. Love to hate Sam.
Prima. Hast du sonst noch was an Sachen, die du notiert hast? Oder
jede Menge, Alter. Das kannst du mir hier nicht.
Hier liegt ja ein ganzes Buch.
Mir liegt hier ein ganzes Buch. Du sollst meine Screenshots sehen, die noch auf dem Handy drauf sind, die ich mir von Grog irgendwie über Fun Facts genommen habe. Was willst du denn wissen? Mal so gefragt.
Wie gesagt, ich kann ja nicht viel jetzt weiter beisteuern, außer den Ralf Schumacher-Gag und.
Damit hast du schon gemacht, was mehr erwartet
keiner von dir. Mehr kann ich nicht.
Vielleicht noch interessant halt so generell zur Aufmachung des Films, also wo der gedreht wurde. Also es ist nämlich nicht in Le Mans selbst gedreht, sondern das wurde halt nachgebaut. Nur ein paar wenige Szenen wurden in Le Mans selbst gedreht, aber das meiste sind Nachbauten halt, die dann in USA gemacht worden sind. Und die haben das alles aus Fotos rekonstruiert.
Mhm.
Und haben eben versucht, so wirklich möglichst genau dieses Le Mans-Feeling halt einzufangen.
Mhm.
Was in dem Film allerdings Mittel zum Zweck ist, ich würde sagen. Also die Rennstrecke steht ja nicht so sehr im Vordergrund wie die Geschichte der Leute dahinter.
Ja.
Also wenn man sich wirklich so mit Le Mans halt wirklich auch aus der Zeit halt sehen möchte, dann empfehle ich den Film Le Mans mit Steve McQueen von 1970, der dann halt ein paar Jahre später halt spielt.
Und ist das die gleiche Geschichte?
Nein. Ganz anders. Das ist mit fiktiven Leuten und der Film hat im Prinzip gar keine Geschichte. Das war zwar irgendwie so ein Wunschding von Steve McQueen, das zu machen. Der Film, der zeigt halt wirklich so dieses Rennen, der zeigt halt auch so ein bisschen so drumherum, wie die Fans halt sind und der wirkt generell wie so eine Dokumentation ein bisschen, obwohl das null, also ist auch kein Mockumentary oder so.
Ja, okay.
Aber der hat halt wirklich, da wird auch super wenig gesprochen. Also da ist irgendwie, am Anfang werden so die Regeln von Le Mans erklärt, da von diesem 1970er-Rennen. Und danach, ich glaube, die ersten Dialoge von den Schauspielern sind irgendwie 37 Minuten into the movie.
Mhm.
Und die Handlung ist auch wirklich, also nicht der Rede wert. Die reden dann manchmal in diesen Pausen, die Fahrer halt haben, reden die da so ein bisschen und man erfährt so ganz rudimentär irgendwie so, ja gut, der will jetzt aufhören, der hat das irgendwie, der steht auf die. Aber das ist eigentlich komplett egal.
Mhm.
Der Regisseur ist da auch irgendwann ausgestiegen, weil die sich er und McQueen, die haben sich da nicht einigen können. Das war John Sturges, war der Regisseur. Der hat auch wirklich gut sagen wir da mit McQueen schon gesprengte Ketten.
Ja.
Also Great Escape. Und die glorreichen Sieben, dieses Kurosawa-Remake für den US-Markt.
Ja.
Also auch kein Niemand. Aber da war dann auch irgendwie dann so der berühmte Satz von John Sturges, I'm too rich and too famous to put up with this und ist dann halt abgehauen, weil dem das halt zu viel Arbeit war. Und er halt auch mehr Handlung haben wollte als McQueen. Aber das nur am Rande. Ist auf jeden Fall auch ein cooler Film. Es gibt ja nicht so unendlich viele Rennfilme, obwohl es dann noch so ein paar halt gibt. Ich habe ja schon irgendwann Gran Turismo erwähnt. Da geht es halt um den, auch um eine reale Geschichte, wo ein Gran Turismo-Spieler, also Videospieler, durch so eine Marketingkampagne zu einem richtigen Rennfahrer wurde, bis heute ja. halt auch übrigens. Der ist von Neil Blomkamp übrigens, aber der ist okay, aber ist jetzt nicht so Neil Blomkamp Handschrift, sondern ist ein normaler Film. Aktuell war ja auch, oder relativ aktuell war ja auch dieser F1-Film mit Brad Pitt halt in den Kinos, mhm. der aber nicht cool ist. Also der hat zwar okay. coole Aufnahmen irgendwie von den Renzos, aber jede Figur in dem Film ist ein Dummy irgendwie, also richtig bescheuert. Und Brad Pitt hat sich halt so lässig cool durch den Film.
Ja, okay. Wie immer.
Aber sonst, um noch ein paar Rennfilme zu droppen vielleicht, die so berühmter geworden sind. Driven von Renny Harlin, auch ein großer Regisseur, so, wobei ich gar nicht weiß, wie der Film war tatsächlich, aber Renny Harlin eben.
Ja.
Und ein Film namens Grand Prix von John Frankenheimer, der auch irgendwie bekannt war und auch irgendwie so aus der,
ja, klar.
der Zeit ist. Rush von, von wem war denn Rush nochmal?
Weiß nicht, das ist nicht mein Genre.
Ja, ja, aber auch ein berühmter Regisseur. Ich glaube, ja, da komme ich gleich, warte, ich guck's gleich mal nach, ich hab's hier irgendwo stehen. Aber der war auch auf jeden Fall noch so einer der bekannteren, wo es, das ist so diese Niki Lauda-Geschichte gewesen. Ron Howard. So, ach so. Danke, den Namen habe ich gesucht. Ja. Und in dieser Riege ist
also, weil, wenn ich Rush höre, muss ich an Geddy Lee denken, deswegen.
Ja. Ja, genau. Ja, was wäre denn noch erwähnenswert? Was interessiert den geneigten Hörer noch? Wobei wir auch langsam zum Schluss kommen müssen. Ich habe das Gefühl, wir reden wieder sehr, sehr viel.
Wir haben doch keine Zeit.
Wir haben keine Zeit. Ich glaube, die wichtigsten Sachen haben wir ja, glaube ich, abgedeckt zum Film.
Ja.
Und darüber hinaus, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe mehr über historischen Kontext geredet, der mich aber wirklich sehr interessiert hat. Und ich hatte halt irgendwie das Bedürfnis, darüber zu sprechen, beziehungsweise mich damit so ein bisschen auseinanderzusetzen, weil es auch nicht meine Welt ist an sich, aber doch sehr, sehr interessant fand ich. Also wirklich eine coole Story. Ich hatte den Film irgendwie unerwartet getroffen und sehr gut gefallen. Und auch so von den ganzen Filmen, die ich jetzt aufgezählt habe, diesen ganzen Rennfahrerfilm, die ich kenne, ich habe ja jetzt nicht alle gesehen, muss ich sagen, ist das mein Fave. Also der ist auch auf jeden Fall besser als der Le Mans mit Steve McQueen. Mhm. Ne, so cool Steve McQueen halt auch ist. Der Film ist so im Kino. Wenn man den im Kino sehen kann, ist das bestimmt super geil, weil Erlebnis und dieses Rennen, so als Film selbst ist der ein, also von der Handlung her ist der halt langweilig. Aber ja, Le Mans 66, ich empfehle.
Ja, ich wollte auf jeden Fall noch sagen, also mich hat der Film ja, wie gesagt, 2,5 Stunden sehr kurzweilig unterhalten. Das ist sehr, sehr positiv. Und wo ich jetzt im Vergleich dran denken musste, ist nämlich ein anderer Film, der in so eine ähnliche Kerbe geht, auch mit einem, der irgendwie immer im Hintergrund dabei war und nie so zum großen Namensfame gekommen war. Und das ist hier The Unknown Stuntman. Mhm. Also hier The Fall Guy heißt der Film.
Ach, mit Ryan Gosling.
Ja. Und der spielt ja auch eine wahre Geschichte über einen Stuntman, der in so Filmszenen immer genau diese Stunt-Persona ersetzt. Und den fand ich auch ziemlich cool. Da habe ich jetzt irgendwie dran denken müssen, an den nochmal. Den fand ich nämlich auch richtig gut.
Ja, okay, der hat auch gut Fame bekommen, ne? Der hat wirklich gute Kritiken bekommen.
Und da ist auch, also Colt Sievers ist ja da die Rolle. Es gibt ja auch eine Serie damals, ein Colt für alle Fälle. Mhm. Wer das vielleicht noch kennen sollte. Die Opa erzählt wieder vom Krieg. Ja, aber ich musste jetzt in dem Kontext, unabhängig von dem Thema Autorennen, musste ich jetzt auf jeden Fall an die Stuntman-Sachen denken und natürlich an Ricky Bobby.
Ricky Bobby. Knack und Back.
Ja, genau, Mann.
Boah, der ist auch, den habe ich im Kino damals gesehen.
Ja, cool.
Mit sehr zwei geil. Anderen Menschen im Kino sehr ungefähr. Geil. Oder zwei anderen Grüppchen noch, außer unserer da.
Ja,
aber
das ist auf jeden Fall auch noch eine Rennfilm-Empfehlung. Talladega Nights heißt der Original. Auch, genau. Ja. Und
Sacha Baron Cohen.
Und Sacha Baron Cohen und Will Ferrell.
Ja, der ist vorne weg. Hauptrolle.
Ja.
So. Goes without saying.
Ja. Ja, aber ansonsten wären wir, glaube ich, ganz...
Ich glaube auch, sonst durch, haben wir genug gequatscht und haben ja auch noch ein bisschen was vor heute. Hier sind ja nicht zum Spaß hier.
Genau.
Und ja, danke für eure Aufmerksamkeit. Viel Spaß mit dem Film, oder beziehungsweise ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit dem Film. Und mit der Folge natürlich.
Und ich glaube, diesmal haben wir aber auch nicht so viel über die Story vorweg erzählt. Das Ende kann man auch in der Zeitung nachlesen. Ist halt es historisch ist genau, bedingt.
Ich würde sagen, in dem Falle ist das und halt einfach, ist es eine historische Figur und genau. Ihr sollt den Film ja sowieso vorher geguckt haben. Von daher, we're innocent.
Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal.
Peace out.